Ich möchte Vers aus Jesaja voranstellen, Jesaja 33, 17, da heißt es, deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Und in den letzten beiden Lieder, die wir gesungen haben, da war das so drin, wir stehen vor dem Thron, ja, um diesen König anzubeten. Wir wissen, dass wir versetzt sind in sein Königreich und wir haben die Freiheit, direkt vor diesen Thron zu kommen und Jesus als König anzubeten, und ich liebe das. Und mir geht es immer so, wenn ich solche Lieder singe, dass ich vor dem Thron stehe, dass ich wirklich Jesus vor mir habe als König, ja, dieser strahlend, dieser herrliche Herrscher, so eigentlich wie er in der Offenbarung beschrieben wird, ja, mit Auge wie Feuerflamme. So stelle ich mir das immer vor, dieser wirklich majestätische Erscheinung mit dem Schwert in der Hand, gewaltig, mächtig, gekleidet in Pracht und Macht. Und es stimmt auch. Von Jesus heißt es, da ist er, so ist er. Dieser erhobene, majestätische Herrscher und Richter, voller Kraft und Autorität, der darauf wartet, dass sich die Zeit erfüllt und er wiederkommt. So ist er. Und als Johannes traurig war, so heißt es auch in der Offenbarung, weil niemand das Buch und das Siegel öffnen konnte, da kommt diese Szene, ja, dieses Buch, es kann nicht geöffnet werden. Dann sagt einer der Ältesten, die da vor dem Thron sind, zu ihm, weine nicht, denn siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Und dann erwartet er, als Johannes sich umdreht, erwartet er, diesen Löwe zu sehen. Ja, Löwe, gewaltige Löwe, mächtig, der König des Tierreiches, auch wieder so ein ganz majestätisches Bild. Und der Johannes erwartet es dann zu sehen, denn so wird er angekündigt, der Löwe aus dem Stamm Juda. Und als sich Johannes dann aber umdreht, sieht er da diesen gewaltigen Löwe. Wer kennt's? Dieses gewaltige Löwe. Nee, er sieht nicht. Was sieht er da? Er sieht ein Lamm. Er sieht ein Lamm. Und zwar heißt es weiter, wie geschlachtet. Er sieht ein Lamm wie geschlachtet. Und wir lesen da manchmal so drüber weg. Wir reden hier nicht von irgendeinem kleinen, süßen, weißen Lamm, ja, aus dem Bilderbuch, so wie man es kenne, sondern hier steht, wie geschlachtet. Wer hat schon mal ein geschlachtetes Lamm gesehen? Ja, das sieht nicht so süß aus, wie so ein kleines, wolliges, knuffiges Lamm aus dem Bilderbuch. Ein Lamm wie geschlachtet, blutig, unschön. Nochmal, ich lese den Vers. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Ist das die Schönheit des Königs, ein geschlachtetes Lamm? Aber genauso offenbart sich Jesus als König der Juden, der sich widerspruchslos hinrichten ließ. Jesaja 53. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Kein Wunder, war die Jude entsetzt, oder? So jemand konnte doch unmöglich ihr Messias sein. Warum? Weil sie die Schriften kannte. Und in der Schrift hieß es, wenn der echte Messias kommt, dann wird er ein neues Reich aufrichten. Und nicht nur ein neues Reich aufrichte, sondern sie auch noch von der bisherigen Herrschaft befreie. Und im Hinterkopf hatte sie deshalb diesen Messias, der sie von dieser Herrschaft befreit, nämlich mit der Römer kurze Prozess macht, ja, die Römer entfernt, die ihre Besatzer waren schon so lang, und dass er den jüdischen Königsthron wie zur Zeit Davids, das war die Blütezeit, wie zur Zeit Davids wieder Ruhm und Weltherrschaft für das jüdische Volk bringen würde. Das hatte sie im Kopf bei diesem neuen Reich und bei der Befreiung von Herrschaft. Und was sie aber nicht verstand in dem Moment ist, dass genau das geschah, was vorhergesagt wurde. Dass nämlich in der Tat ein neues Reich aufgerichtet wurde, nämlich das Reich Gottes, das mit Jesus auf der Erde seinen Anfang nimmt. Und dass jeder, der in dieses Reich kommt, tatsächlich von der Herrschaft dieses bisherigen Besatzers, des persönlichen Besatzers befreit war, nämlich des Weltherrschers, nämlich des Teufels. Es ist genau das eingetreten, was vorhergesagt wurde, aber eben ganz anders, als sie sich das vorgestellt hatte. Und als der Dirk heute Morgen das gepredigt hat, gebetet hat, dass wir offen werden, unser Denken erneuern zu lassen. Ja, das ist genau das, was sie eigentlich gebraucht hatte, weil sie hatte ganz klare Vorstellungen davon, wer dieser Messias sein würde, was er tun würde und auch wie er es tun würde. Und ich glaube, wir wären damals vielleicht überhaupt nicht anders gewesen. Ja, wir hätten auch eine ganz genaue Vorstellung davon gehabt und wir hätten sie manchmal heute noch, wie ist Gott, was hat er in meinem Leben zu tun, wie soll das aussehen? Ich glaube, dass wir gar nicht weit entfernt sind davon. Und es ist wirklich auch das Gebet von dir gewesen und von uns, denke ich auch, dass Gott unser Denken aufbrechen darf. Und dass wir sagen, okay, Herr, so wie du es dir vorgestellt hast, so ist es gut. Und ich will das auch so. Und die Juden damals, sie verstanden es nicht, weil es eben so komplett anders aussah, als sie sich's vorgestellt hatte. Und weil die Art und Weise, wie Jesus sich verhielt und wie er starb, ihrem Bild von diesem mächtigen König sowas von extrem zuwiderlief, menschlich so unsinnig war. Und es gab ja Leute, die am Kreuz standen und gesagt, schau mal, so viele hat er geholfen und sich selber kann er nicht helfen. Was ist das für ein, was soll das für ein Herrscher sein? Was soll das für ein Gewaltiger sein? Und es trug sich genauso zu, wie in Jesaja 53 vorhergesagt. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Und das steht in direkter Relation vom gleichen Prophet, deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Seht ihr da Schönheit drin? Der allerverachtetste, unwerteste. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Wir wissen heute natürlich, das, was die Menschen damals für die absolute Niederlage, wie Schwäche aussah, das war in Wirklichkeit der größte Triumph der Weltgeschichte. Und ich bin da so froh drüber, dass es so war. Wir verstehen das, warum? Weil wir wissen, wie es weitergeht. Wir wissen, dass dieses Sterbe von Jesus im Finale Sieg und in Autorität endet. Nämlich in Autorität über den Feind, über Satan und auch in Autorität über den Tod. Das verstehe mir, weil wir es aus dem Evangelium verstehen. Aber verstehe mir auch, dass in der Art und Weise, wie Jesus diesen Sieg errungen hat, unendliche Kraft und Schönheit liegt. Und das ist das Thema für heute. Ich glaube, dass in den vergangenen Jahren das Leben in der Kraft und in der Autorität des Reiches Gottes stark betont wurde in der Gemeinde. Und auch hier bei uns. Es geht darum zu lernen, im Reich Gottes sich zu bewegen. Nämlich sich ganz natürlich in diesem Übernatürliche zu bewegen, die Gabe des Geistes zu empfangen, die Gabe des Geistes anzuwenden und dann Dinge zu tun, die Jesus tat oder sogar noch größere Dinge, so wie es Jesus selber sagt. Ich glaube, dass wir da sehr, sehr viele Botschaften drüber gehört haben, oder? Würdet ihr mir da zustimmen? Ja? Was heißt es, im Reich Gottes zu leben, in Kraft und Autorität zu nehmen? Gibt viele Predigten im Sieg leben. Und das ist ja gut und richtig so. Und ich wünsche mir auch, dass wir das hier immer mehr lernen, ja, im Reich Gottes so ganz natürlich zu gehen. Aber noch mehr wünsche ich mir, dass wir nicht nur die Autorität, sondern auch den Charakter des Reiches Gottes suchen. Nicht nur Autorität, sondern den Charakter des Reiches Gottes. Es ist nämlich gut möglich, dass jemand Gaben und eine dem Reich Gottes entsprechende Autorität ausüben kann, aber gleichzeitig nicht den Charakter des Reiches Gottes widerspiegelt. Das ist leider möglich. Und es ist mein Gebet, dass wir nicht dazugehören. Ja, also jeder Einzelne von uns, dass wir sagen, hey, wir wollen nicht nur die Autorität und dieses Gewaltige des Reiches Gottes, sondern wir möchten was mitkriegen von diesem Charakter. Und wir möchten, so wie wir es vorhin in dem Lied gesungen haben, dass sein Wesen, ja, immer mehr deinem Wesen ähnlich sein. Dass der Charakter des Reiches Gottes in uns hineinkommt und mir da verändert werde. Was ist der Charakter des Reiches Gottes? Als Jesus gesagt hat, lernt von mir, da hat er nicht in erster Linie gemeint, umherzugehen und in Kraft Zeichen und Wunder zu tun. Obwohl das auch dazu gehört, ganz klar. Aber als er gesagt hat, lernt von mir, da geht es anders weiter. Da geht es nämlich weiter. Und ich denke, ihr alle kennt die Stelle, Matthäus 11, 29. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesaja hat geweissagt, der Messias wird keine Schönheit haben. Er wird verachtet sein, so dass mir kein Gefallen an ihm finden würde. Und andererseits hat er prophezeit, deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Es ist kein Widerspruch. Manche sehen nur die Schönheit, die Gott äußerlich zu zeigen bereit ist, wie zum Beispiel Macht, große Wunder oder Jesus als Person, wie er damals gelebt hat. Das sind Dinge, die äußerlich sichtbar waren. Aber es gibt viele andere, und ich hoffe, mir gehöre dazu, die Einblick bekommen in die Schönheit, die tief im Herzen und in der inneren Gesinnung von Gott ist. Und das ist die Schönheit von Demut, von Niedrigkeit, nämlich von selbstgewählter Niedrigkeit. Und diese Schönheit, die, ja, für mich hat es so einen riesen Unterschied auch gemacht in der Weise, wie ich Gott oder wie ich Jesus als König aussehe. Diese Schönheit, die möchte ich gern mit euch zusammen entdecken oder auch wieder entdecken. Ich denke, das ist für viele auch nicht neu. Aber es gilt, sie zu entdecken. Und ich habe hier die Bilder, das Bild wird angezeigt. Ihr seht unten das Bild von der Krone und von der Dornenkrone. Und ich glaube, dass das unbedingt zusammengehört. Ja, diese Königskrone, diese majestätische, strahlende, glänzende Königskrone und gleichzeitig dieser Dornenkranz. Diese zwei, die gehören zusammen, weil ich glaube, dass es widerspiegelt diese Autorität und gleichzeitig diese selbstgewählte Niedrigkeit, den Charakter. Ja, es ist Autorität und Charakter. Genauso können wir auch ein Bild nehmen von Löwe und Lamm. Im Prinzip ist es das gleiche Bild wie diese zwei Krone. Ja? Löwe und Lamm, es gehört untrennbar zusammen. Der Löwe, die Gewaltigkeit, diese Macht, diese Kraft und das Lamm, die Art und Weise der Charakter Gottes. Diese zwei, man darf sie nicht trennen. Man darf sie nicht trennen. Ich kenne keinen Text, der die Gesinnung, Schönheit und Kraft von dieser selbstgewählten Niedrigkeit gewaltiger widerspiegelt als dieser bekannte Abschnitt aus dem Philipperbrief. Ich liebe den und ich möchte ihn gern mal lesen mit euch. Ich glaube, der ist schon hier, ja. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt. Einmütig, eines Sinnes seid. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Zweimal sagt hier Paulus, habt diese Gesinnung. Habt diese Gesinnung, wie sie auch in Christus Jesus war. Was ist es für eine Gesinnung, die wir hier annehmen sollen? Es ist die, die in Christus war. Und ich möchte es einfach mal anhand von ein paar Punkten aufschlüsseln. Erstens bestand diese Gesinnung darin, dass er sich zum Knecht, zum Diener gemacht hat. Und wenn wir jetzt so diese Punkte angucken, dann zum einen gucken wir natürlich an, was Jesus getan hat, aber habt es immer im Hinterkopf auch, dass es hier heißt, habt diese Gesinnung, die auch in Jesus war. Das heißt, das sind Dinge, die uns ganz konkret ansprechen, und zwar unsere Gesinnung ansprechen. Hier geht es zunächst um eine Erneuerung unseres Denkens, absolute Umwandlung. Knecht, Diener sein. Jetzt mal ganz ehrlich, wer ist schon gern ein Diener? Ich gucke ab und zu bei Kindern beim Spielen zu oder auch gerade so auf dem Pausenhof und so in der Schule. Und ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand sagt, irgendwie so, komm, wir spielen mal König und ich bin dein Diener und ich tue alles, was du sagst. Habt ihr das schon mal erlebt? Ja, meistens ist es umgekehrt. Also ich wäre jetzt der König und du würdest alles machen, was ich jetzt sage. Ja? So ist es doch in Wirklichkeit. Und es ist nicht nur bei Kindern so, sondern ich glaube, bei uns ist es auch immer noch so. Ja, das, warum? Weil dieses Dienersein 0,0 in unserer Natur liegt, in unserer menschlichen Natur. 0,0, behaupte ich. Aber Jesus lässt sein ganzes Leben durchblicken, dass genau diese Gesinnung des Dieners und des Dienens, sich in der Dienst des anderen zu stellen, seine Gesinnung ist. Von Anfang an. Und Zeugnisse gibt's, glaube ich, dafür sehr, sehr viele im Evangelium, wenn wir das Ganze durchgucken. Ihr kennt es, als Jesus seine Jünger die Füße wäscht zum Beispiel. Oder die Jünger streiten sich, wer denn jetzt der Größte ist unter ihnen. Und Jesus sagt dann einfach nur, hey, wenn jemand von euch der Erste sein will, ja, dann soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Markus 9. Und so wie Jesus selber gekommen ist, um nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen, wie es in Matthäus heißt, gilt es auch für seine Jünger, also für uns. Was heißt dienen? Dienen heißt jetzt nicht, dass man eine Schüssel mit Wasser bringt, ja? Könnte sein, muss aber nicht, sondern dienen heißt wirklich, in dem Moment, der uns begegnet, seine eigenen Wünsche und Ansprüche zurückzustellen und dafür zu sorgen, dass andere versorgt werden. Und zwar unabhängig davon, ob das jemand anderes mitkriegt oder nicht. Einfach gerade zu machen, was vor der Füße liegt, was Gott einem aufgetragen hat. Und selbst wenn es einem in dem Moment überhaupt nicht in der Kram passt. Und ich denke, ihr kennt selber solche Situationen. Bei mir ist ab und zu eine Situation, ich komme heim, ich bin noch voll irgendwie voll geladen mit allen möglichen Dingen, die mich tagsüber beschäftigt haben oder auch in der Arbeit noch. Und dann klingelt das Telefon und ich denke, nee, ich will mich jetzt muss ich mich einfach gerade mal hinsetzen erstmal und überhaupt ankomme und dann gucke ich, was für eine Nummer und dann nimm's nicht, weil du genau weißt, okay, jetzt kommt ein Gespräch, das könnte länger gehen. Ja, das sind jetzt die interessante Situation. Jetzt was machst du? Nimmst du es? Stellst dich in dem Moment in der Dienst von anderen und sagst, okay, ich hatte jetzt was ganz anderes vor, aber ich tu's. Ja, das sind ganz konkrete Situationen, wo es darum geht, die eigenen Wünsche, das, was du gerade vorhast, zurückzustellen und es einfach zu tun, weil in dem Moment Gott einem das aufträgt. Oder Kinderdienst. Ja, ich nehme jetzt einfach nur wahllose paar Beispiele raus. Du sitzt und denkst, oh, heute will ich einfach mal da sitzen und nehme. Ich bin heute einfach so drauf, dass ich heute was brauche, ja, in der Gemeinde. Wenn wir zusammenkommen in der Versammlung, heute brauche ich was, ich muss was hören. Und dann heißt, wer könnte mitgehen rüber zu der Kinder? Wir bräuchten noch einen, der mitgeht. Ja, und dann sitzt du da und sagst, eigentlich wollte ich jetzt, ich wollte es jetzt einfach hören. Hoffentlich geht jemand anderes. Ja, hoffentlich meldet sich gleich jemand. Das sind die Situationen, die interessant sind, weil da genau fängt diese Gesinnung an. Oder sagst du, okay, Herr, du hast mir vor die Füße gelegt, das mache ich und ich bin davon überzeugt, dass du mir dort genauso begegnest wie hier. Und das, was ich jetzt hier sage, aber im Kinderdienst, das sage ich nicht, um irgendwie zu manipulieren, damit er nächstes Mal Kinderdienst macht. Oder um irgendjemandem ein schlechtes Gewissen zu machen. Überhaupt nicht. Ich will euch nur zeigen, dass es in so ganz konkrete Dinge anfängt. Ja, wir würden alle übereinstimmen, wenn es heißt, sollen wir demütig sein? Ja klar, sollen wir demütig sein, die Gesinnung habe. Aber was bedeutet es konkret in Situationen? Das bedeutet es ganz konkret in dieser Situation. Bei dieser Art zu dienen gibt es übrigens keine hohe und niedrige Dienste im Sinne von geistliche und natürliche Dienste. Ich glaube, dass man das immer wieder klar sagen muss. Weil jeder, der noch insgeheim eine Zweiteilung vornimmt und sagt, dieser Dienst ist geistlich und dieser Dienst ist natürlich, ja, zum Beispiel Predige ist geistlich und Deko mache ist natürlich oder Putze ist natürlich, der, glaube ich, hat vom Reich Gottes noch wenig Verstand. Bei Gott gibt es diese Einteilung gar nicht. Wisst ihr warum? Weil Gott nicht in natürlich und geistlich einteilt bei dem, sondern wenn wir in ihn versetzt sind, dann ist unser ganzes Leben geistlich. Im Natürlichen geistlich. Und diese zwei Bereiche, sie sind so verschränkt. Und ich glaube, dass wir das begreifen müssen, wenn wir in diesem Reich leben, dass man diese Bereiche nicht mehr trennen kann, sondern dass wir im Geist leben, mit Gott leben, egal was wir machen. Wir haben vorhin gesungen, Vater, wir sind hier. Ja, Wir beten an in Wahrheit und in Geist, mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Leben, mit allem, was wir sind. Und dadurch ist auch jeder Dienst, wenn wir mit dieser Herzenshaltung machen, jeder Dienst, egal wie banal er ist, ist er geistlich. Wenn diese Herzenshaltung da ist, Gott und dem anderen zu dienen. Und das müssen wir aber neu verstehen. Arbeiten gehen, Haushalt machen, Kinder versorgen, genauso wie Fürbitte, Predige oder diakonische Dienste. Letztlich bestimmt meine Haltung, mein Herz darüber, wie geistlich ein Dienst ist. Nicht der Dienst an sich oder die Arbeit an sich. Und ich glaube, dass man das immer wieder hören muss, weil wir von Natur aus dazu neigen, diese Einteilung vorzunehmen. Und ich hoffe einfach für viele von euch, die vielleicht eine Arbeit machen, die ihnen überhaupt keinen Spaß macht oder oft vielleicht auch zu Hause, Haushalt, ja, banale Dinge, aus ihrer Sicht banale Dinge tun. Ich möchte gern, dass ihr wisst, dass euer Herz darüber entscheidet, wie geistlicher Dienst ist. Und wenn ihr mit diesem Dienst euch in den Dienst von anderen stellt, dann sollt ihr wissen, dass Gott es genau sieht, selbst wenn es sonst keiner sieht. Und vielleicht dankt euch auch niemand dafür. Aber Gott sieht's. Und ich will, dass ihr das wisst. Das ist ein geistlicher Dienst. Zweitens, seine Gesinnung bestand darin, dass er sich selbst erniedrigte. Es heißt sogar, dass er sich selbst zu nichts machte. Sich selbst erniedrigen heißt nicht, sich selber fertig machen oder an Minderwertigkeit zu leiden. Manchmal gibt es da Missverständnisse. Sich selbst erniedrigen heißt nicht, ich lamentiere vor mich hin, oh, ich kann nichts und ich bin nichts und eigentlich bin ich gar nichts wert. Das heißt nicht, sich selbst erniedrigen. Sondern sich selbst erniedrigen heißt, ich weiß, dass ich in der Augen Gottes unendlich wertvoll bin und dass er mich in bestimmte Bereiche begabt hat. Ich glaube, dass jeder von uns, von euch, eine Gabe von Gott gekriegt hat. Aber ich weiß auch, dass Gott allein groß, gerecht und gütig ist und dass unser gesamtes Dasein und alles, was wir tun und alles, was wir schaffen, einzig und allein von ihm abhängig ist. Das heißt, sich zu erniedrigen. Ja? Das heißt, ich demütige mich vor Gott aus Einsicht und aus freie Stücke. Das ist was ganz anderes, wie wenn ich lamentiere und irgendwie an Minderwertigkeit leide. Sondern ich sage, okay, danke Herr, dass du mich begabt hast, aber ich weiß genau, ohne dich, ja, hätte ich null Chance. Ohne dich hätte ich das alles überhaupt nicht. Und wenn ich so eine Gesinnung habe, dass das nicht nur als ja frommes Lippenbekenntnis ist, ah ja, ohne dich kann ich nichts tun, aber in Wirklichkeit mache ich dann doch alles Mögliche. Ja, das soll kein Lippenbekenntnis sein, sondern wenn ich das ernsthaft verstanden habe, dass es tatsächlich so ist, dass alles, was mir gelingt, aufgrund von Gottes Hilfe gelingt, dann schützt mich das auch davor, Ehre für Dinge zu nehmen, die Gott gehört. Dann schützt mich das davor, stolz zu werden oder stolz zu bleiben. Und ich glaube, dass Stolz was ist, was Gott wirklich in alle Formen und Tarnungen wirklich hasst. Gott hasst Stolz. Stolz war das Problem beim Fall von Satan und Stolz war auch das Problem beim Sündefall. Und ich wage zu behaupten, dass Stolz bis heute wirklich eine der schlimmsten Festungen ist, die das Wirken Gottes unter uns einschränke. Und einer der hauptsächlichen Wege, wie Stolz sein Gesicht zeigt, ist, dass man auf andere Leute herabsieht. Vielleicht auch, weil sie nicht so gut, so geistlich oder so korrekt sind oder mir sie nicht so empfinden. Ja, so geistlich wie wir zum Beispiel. Oder weil sie nicht den Dienst machen, den wir machen. Oder weil sie vielleicht ihre Kinder nicht so im Griff haben, wie ich meine. Oder weil sie aus unserer Sicht vielleicht nicht so hingegeben sind. Ja, es gibt so viele Formen, wo man sich über den anderen erhebt. Und sobald so ein Anflug kommt, wo du beim anderen denkst, naja, das könnte jetzt aber auch, ja. Sobald dieser Gedanke kommt, ist eigentlich schon bei dir dieser Stolz da. Du erhebst dich. Immer wenn mir auf andere herabsehe und verachte, was sie tun, dann sage ich Gott in Wirklichkeit, dass ich qualifizierter bin. Dass ich qualifiziert bin, andere zu richten, weil mein Charakter so ein hoher Standard hat, dass ich ja nicht bin wie die. Ja? Oder weil ich aus unserer Sicht oder sie aus unserer Sicht nicht so hingegeben sind, ich aber schon. Ja, und das muss gar keine große Sache sein, das schleicht sich in so ganz kleine Dinge ein. Das Problem bei Stolz ist, dass Stolz immer, eigentlich immer, der Blick für die Gnade Gottes verschließt. Immer. und im Gegenteil dann die Augen öffnet für das, worin ich gut bin. Ja, ich kann 1000 andere Bereiche haben, die bei mir schlecht sind, aber diesen eine gute habe ich. Und genau in diesem Bereich gucke ich, wie die anderen sind. Und dann denke ich, ah ja, ich bin doch eigentlich ganz okay. Ja? Kennt das irgendjemand von euch? Also ich kenn's. Ja? Und das ist da, wo dieser Stolz sich einschleicht. Und dann neigt man dazu. Direkt ich auch. Meistens konzentriert man sich dann genau auf den Bereich, den ich schon in Ordnung habe. Ist nicht so? Aber Gott will, dass wir diesen Stolz ablegen, und zwar aus freien Stücke. Ja, das heißt, sich selber erniedrigen, zu sagen, Und selbst wenn dieser Bereich gut läuft, dann nur, weil Gott gnädig ist und weil er mir in diesem Bereich schon geholfen hat. Und das macht uns demütig. Ja, ich habe es auch vorhin gedacht, als Victoria dieses Zeugnis gegeben hat. Wäre das vorher nicht passiert, ja? Wie wäre sie umgegangen mit dieser Situation, dass ihre Kollegin das vergessen hat? Ja, manchmal sind so Bereiche, sie machen uns demütig und sagen, hey, ja, genau, wir machen diese Fehler genauso, und es gibt null Grund für Stolz. Die Gesinnung Gottes ist ganz anders. Da heißt es nämlich 1. Petrus, den Stolzen widersteht er, den Demütigen gibt er Gnade. Auf jemand, der weiß, dass er Fehler macht und es dann auch bekennt, auf den wartet der Herz der Vergebung von Gott immer. Aber mit dem Stolzen, mit dem harten, mit dem selbstgerechten Mensch, der sich erhebt und sagt, die anderen sind alle falsch, was die machen, ist falsch. Und ich habe es erkannt, weil Gott es mir offenbart hat. Da heißt es im Wort auch ganz hart, dass er mit solchen Menschen ins Gericht geht. Ja, mit harten, selbstgerechten Menschen wird Gott ins Gericht gehen. Aber für auf einen Sünder, der Buße tut, wartet der Herz der Vergebung. Und ich glaube, dass das gute Botschaft ist auch in diesem Morgen für uns. Sich selbst erniedrigen bedeutet nicht nur anzuerkennen, dass alles Gute, was man tut, oder alles Gute, was einem gelingt, von der Gnade Gottes abhängt, sondern ich glaube, sich selber erniedrigen heißt auch, sich selber nicht so wichtig nehmen. Und ich glaube, da sind wir alle auch nicht so super drin. Sich selber nicht so wichtig nehmen. Das kann heißen, dass man dann auch damit zurechtkommt, wenn man bei irgendwas nicht berücksichtigt wird. Ja, wenn man vergessen wird. Was passiert dann? Ja, zerstört es mein ganzes Bild und ich bin total verletzt am Boden. Wenn ich nicht aushalten kann, dass man mich vergisst oder übersieht, oder dass man mir vielleicht weniger geistliche Gabe und Salbungen, dass Gott mir weniger geistliche Gabe und Salbung gegeben hat wie jemand anderem. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich werde von jemand anderem nicht wahrgenommen, geschätzt, bin ich dann so verletzt und in meinem Herz verwundet? In der Regel ist es so, das behaupte ich jetzt einfach mal, dass wenn man das nicht aushalten kann, dass man übersehen wird, dass man dann in der Regel auch noch nicht ganz vorbereitet ist, wirklich von Gott auch berücksichtigt zu werden für diese Dinge. Das hört sich jetzt sehr hart an. Aber ich glaube, dass das ein Prinzip ist bei Gott. Warum? Weil ich dann nicht fähig bin, den Status des Erfolgs, das, was dann daraufhin folgt, zur Ehre Gottes zu tragen. Weil ich nämlich meinen Selbstwert davon abhängig mache. Versteht ihr diesen Unterschied? Wenn jemand das nicht vertragen kann, übersehen zu werden, dann ist er in der Regel auch noch nicht bereit, berücksichtigt zu werden. Hört sich paradox an, ist aber, glaube ich, eine ganz, ganz starke Wahrheit drin. Und Gott wartet aber nur darauf, das zu geben. Aber er will, dass wir unseren Selbstwert nicht davon abhängig machen. Und das heißt auch, dieses sich selber erniedrigen heißt, Gott, wenn du das möchtest, hier bin ich. Zu deiner Ehre trage ich das gern. Brauche würde ich es nicht, aber wenn du das möchtest, dann nehme ich es. Das ist eine ganz andere Gesinnung. Eine ganz andere Gesinnung. Drittens, seine Gesinnung bestand darin, dass er gehorsam war bis zum Tod. Im Fall von Jesus hat diese Gesinnung zu seinem physischen Tod geführt. Und wir müssen nicht wie Jesus den Opfertod nochmal sterben für irgendwen, auch nicht für uns selber, auch nicht für jemand anderen. Aber sterben muss bei uns auch jemand. Nämlich unser altes Ich, die alte Caro, ja, sie muss sterben. Oder bei euch, ihr selber. Unser früheres Ego, es muss sterben. Und das ist der Gehorsam in dieser Gesinnung führt dazu, dass das alte Ego stirbt. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Hans-Peter Reuer, der hat mal diesen diesen Satz geprägt, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Und da heißt es aber eigentlich auch im Wort, nämlich in Lukas 9, täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen. So lautet nämlich die Ansage an uns Nachfolger. Nehmt auf euch euer Kreuz, und zwar täglich. Und täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet übrigens nicht, wie es manchmal im Sprachgebrauch vorkommt, so im Sinn von, ja, jeder muss halt ein Kreuz tragen, ja, wenn man irgendwie leidet oder eine Krankheit hat oder so habe ich es zumindest gehört, oder irgendwie, jeder muss ja sein Päckle tragen. Ja, das ist überhaupt nicht mit diesem Kreuz gemeint. Sondern täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen heißt, tatsächlich sich selber zu verleugnen, und zwar aus freien Stücke, zu sagen, ich bin dem gestorben, ich bin mir selber gestorben in diesem Punkt, ich bin der Sünde gestorben. Ja, das ist auch wieder eine ganz andere Sicht darauf, was es eigentlich heißt, das Kreuz auf sich zu nehmen, heißt, ich erkenne an, dass ich mit Christus gekreuzigt bin und ich muss Dinge, die ich früher gemacht habe, ich muss sie nicht mehr tun. Umgekehrt, ich muss auch diese ganzen Wünsche, die ich habe, wo ich selber versucht habe, mein Leben zu leiten und mich selber zu verwirklichen, ich muss diese Dinge nicht mehr tun, sondern ich sterbe diese Dinge. Das ist der Tod, der auf uns wartet. Ja, gehorsam bis zum Tod. Wir haben die Gesinnung, dass wir gehorsam sind bis zum Tod. Nämlich bis zum Tod, dass wir uns selber sterben. Und deshalb ist auch täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen, das absolut diametrale Gegenteil von Selbstverwirklichung. Es bedeutet, dass man in der Gemeinschaft mit anderen auch mal seine eigene Meinung und seine Rechthaberei stirbt. Und sie loslässt. Auf seine eigenen Pläne verzichtet, Wünsche, Bequemlichkeit, auch das heißt, sich selber zu sterben. Da, wo man jemand anderen liebt, in einer Ehe oder in einer guten Freundschaft, geht es ganz einfach. Stimmt? Ich sehe relativ wenige Nicke. Es geht überhaupt nicht einfach. Ich glaube, das Rechthaberei und die eigene Meinung durchbringen, selbst in Ehe und beste Freundschaften, ein absolutes Thema ist. Ich höre es immer wieder. Und wenn mir irgendjemand von euch was anderes erzählt, darf er gern vorkommen und Zeugnis geben, wie Gott ihn verwandelt hat. Ja? Es ist ein Bereich, der so angefochten ist, diese Rechthaberei. Und es, ja, wir können da theoretisch drüber reden, aber ich kenne viele Situationen. Ich stell dir vor, du bist hundertprozentig sicher von was. Du weißt genau, es ist richtig. Also du meinst es zu wissen, dass was hundertprozentig richtig ist. Wie kannst du das dem anderen irgendwie Raum geben, dass es doch anders sein könnte? Das geht doch nicht. Ich weiß es doch hundertprozentig. Bin ich da allein, der das so geht? Nee, oder? Okay, es beruhigt mich. Ja? Und in diese Situationen dann dieses Recht loszulassen. Und da geht es meistens nur um Pipifax-Dinge. Das ist noch das Schlimmste, ja? Gerade in der Ehe oder in beste Freundschaften, dann geht es um Rechthabereien, Punkte, die sowas von unnütz sind. Und doch, man weiß es doch sicher. Man ist sich so sicher. Ja? Wie kann man das loslassen? Und auch da fängt diese Gesinnung an. Und wenn ihr jetzt denkt, hoffentlich hört es mein Partner neben mir, dann fängt es da schon an. Ja? Selber höre. Ich glaube, dass es jeden von uns betrifft. Gern. Und wenn das in Ehe oder in Freundschaften schon so schwierig ist, wo man den anderen doch wirklich von Herzen liebt, ja, wie kann das dann in einer Gemeinschaft von Gläubigen möglich sein? Denn so heißt es ja an dieser Stelle. Wenn ihr zusammenkommt, achtet einander höher als den anderen. Wie kann das sein, dass wir hier, die wir doch zusammengewürfelt sind aus verschiedenen Hintergründen, wie kann das gelingen, wie kann das sein? Ist das überhaupt möglich? Und ich habe eine Geschichte gelesen, die mich persönlich sehr berührt hat, und zwar der Prediger Greg Violi, der hat mal zu ganz Beginn, als er gläubig wurde, ich hatte mal eine ältere Glaubensschwester gefragt, wie er diese unendliche, diese selbstlose Liebe von Golgatha empfangen kann. Und sie hat ihn einfach nur angeschaut und hat gesagt, mein lieber Bruder, man muss nach Golgatha gehen, um das Herz von Golgatha zu bekommen. In andere Worte, es gibt keine Abkürzung dafür, die Liebe von Golgatha zu erhalten, diese selbstlose Liebe, außer durch ihr Leben, das auf Golgatha niedergelegt wurde. Außer zu sterben. Es geht nur mit Sterben. Du kannst diese selbstlose Liebe nur haben, wenn du selber stirbst. Es gibt keine Abkürzung. 0,0. Es gibt keine Alternative zur absoluten Kapitulation vor Gott. Und das Kreuz auf sich nehmen heißt eigentlich nichts anderes, um Gott gegenüber zu sagen: Ich verzichte auf das, was ich mir wünsche, was ich jetzt selber denke, was gut ist, und ich sage, mach mit mir, was du willst. Das ist die absolute Kapitulation. Zu Gott zu sagen, da bin ich, mach mit mir, was du möchtest. Ich lege alles ab. Du darfst. Und wenn du vielleicht heute an einem Punkt bist, wo du sagst, oh, ja, das kann ich noch nicht. Ja, das ist mir jetzt ein bisschen zu heavy, das ist mir zu radikal. Dann habe ich gute Nachricht, du hast jeden Tag neu die Möglichkeit. Weil es heißt, jeden Tag, ja, jeden Tag geht's wieder rum, das Kreuz auf sich zu nehmen und zu sterben. Und wir stehen immer wieder auf, ja. Und du hast jeden Tag die Möglichkeit zu sagen, okay, hier bin ich, ja. Mach mit mir, was du möchtest. Und er will das auch, er will das. Habt diese Gesinnung. Und dann der letzte Punkt. Jesus hat eine Gesinnung, die es Gott überließ, ihn zu erhöhen. Und ich liebe dieses Ende, wo berichtet wird, deshalb hat Gott ihm einen Namen gegeben, der höher ist. Ja, vorher kommt diese frei gewählte Erniedrigung und dann kommt dieser gewaltige Satz am Ende. Und er hat ihm den Namen gegeben und jeder Mund wird bekennen und jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Jemand mit dieser Gesinnung, und auch da heißt es dann, habt diese Gesinnung im Philipperbrief. Jemand mit dieser Gesinnung empfiehlt sich nicht selber. Der macht sich nicht selber groß. Er macht sich vor allen Dingen nicht selber groß auf Kosten von anderen, indem er die andere erniedrigt oder klein macht. Und es ist auch jemand, der keine Positionen anstrebt, sich von Positionen abhängig macht, dass er der Chef ist oder sonst irgendwie was zu sagen hat. Sondern jemand mit dieser Gesinnung dient da, wo es notwendig ist, selbst dann, wenn er keine Beachtung bekommt. Warum? Weil er es macht, um Gott zu gefallen. Und sonst gar nichts. Und dann kommt lang nichts. Er macht es, um Gott zu gefallen. Aber Gott, und das finde ich das Gewaltige, Gott ist dann der, der ihm Beachtung schenkt. Was will man mehr? Gott ist der Einzige, der legitim Menschen Autorität und Salbung verleiht. Und zwar nach ganz, ganz anderen Maßstäben, als wie wir es tun würden. Es ist ein leichtes, und er hat es in der Vergangenheit, in der Geschichte schon so oft gemacht, dass er stolze, selbstgerechte Leiter abgesetzt hat, gerade in einem Moment, und weg war sie. Und dass er erhöht und einsetzt, wen er will. Und oft nicht nach Maßstäben, die uns als richtig oder vernünftig oder attraktiv erscheinen, sondern einzig allein nach der Herzenshaltung, nach dieser Gesinnung, die in ihnen ist. Weil für Gott wichtig ist, spiegle die Leute, die meine Autorität widerspiegeln sollen, spiegle die auch meinen Charakter wider. Das sind die Leute, die Gott will. Nicht nur Macht, Autorität, Kraft, Zeichen, Wunder, alles was dazu gehört, sondern dieser Charakter, diese selbstgewählte Niedrigkeit, die Begriffe hat, wer Gott ist. Und dann sagt, hier bin ich, Herr, mach mit mir, was du möchtest. Wenn Paulus in Römer 12 schreibt, dass wir unsere Sinne erneuern lassen müssen, dann weiß er schon, warum. Weil hier geht's nicht irgendwie nur um Gedankenkosmetik, ja, da und hier ein bisschen der Gedanke in eine andere Richtung lenken, sondern ich glaube, es geht um eine neue, radikal andere Denkart. Warum? Weil Gottes Wege so radikal anders sind als unsere. In der himmlischen Welt führt der Weg nach oben, nach unten, zum Beispiel. Um zu herrschen, muss man Diener sein. Um zu leben, muss man sterben. Ja, das ist wie verkehrte Welt. Da kommen doch unsere Sinne nicht mit, wenn sie nicht verändert werden von Gott. Und ich glaube, wir alle haben den Wunsch, uns jetzt schon im Reich Gottes zu bewegen, mit all seinen Schätzen, mit der ganzen Autorität. Aber es braucht es auch, dass wir diese Denkart, die Gesinnung des Reiches Gottes annehmen. Sonst gehen wir nämlich am Wesen Gottes vorbei. Paulus befiehlt es geradezu, habt diese Gesinnung in euch wie Jesus Christus. Aber wie kommt diese Gesinnung zustande? Demut oder diese selbstgewählte Niedrigkeit, die kommt nicht aus einer Entscheidung und Anstrengung im Sinn von, oh, ich muss jetzt demütig sein, ja, ich bin jetzt mal demütig, man nimmt sich morgens vor, so, heute bin ich jetzt voll demütig, ja. Es wird nicht funktionieren. Ihr werdet aus dem Haus rausgehen, die erste, der euch begegnet, es wird nicht funktionieren, ja. Es geht so nicht. Es geht nicht mit einer Anstrengung, sondern ich glaube, dass es wie ist bei der Frucht des Geistes, dass es sich entwickelt aus einer engen Gemeinschaft mit Gott. Diese Gesinnung muss sich entwickeln, sie muss wachsen. Und ich glaube, dass es wie mit allem anderen anfängt, mit dieser Erkenntnis. dass wir zuerst mal die Schönheit darin entdecken. Ich komme nochmal zu diesem Vers zurück, ja. Die Schönheit des Königs zu erkennen, nicht nur in dieser Autorität, Kraft, Macht, Majestät, sondern die Schönheit erkenne in dieser selbstgewählten Niedrigkeit. Ich glaube, dass es damit anfängt. Weil wenn man in was die Schönheit nicht sieht, dann will man es in der Regel auch nicht. Dann ist so, ich sollte mal demütig sein, ja. Wenn du aber erkannt hast, was für eine Schönheit da drin liegt, in diesem Lamm, in diesem geschlachteten Lamm, was für eine Schönheit in dieser Niedrigkeit, dann fängt es an, einen Geschmack zu kriegen für dich und du sagst, ey, das will ich, ja, weil da ist irgendwas dran, was mich total anzieht. Und deswegen glaube ich, fängt es an und wenn für dich das immer noch so ist, ja, dann fängt es damit an, Gott zu bitten, dir die Schönheit darin zu zeigen. Und ich hoffe, dass das aber morgen ist, an dem ich mehr von dieser Schönheit auch sehe, von dieser Niedrigkeit, von diesem Charakter. Es fängt an, die Schönheit zu erkennen, damit wir es auch wollen und dann bereit werde, zu dem zu werden, was wir anschauen. Weil in dem Moment, wo du es anschaust und mehr Geschmack kriegst, ja, es wird in dein Leben kommen und es wird anfangen, sich zu verstoffwechseln in deinem Leben. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir umkehren, wo wir Buße tun, wo wir kapitulieren gegenüber Gott und uns demütigen vor ihm. Und es führt dazu, dass unsere Gesinnung verändert wird. Und ich lade dich jetzt einfach ein, nochmal vor der Thron Gottes zu kommen. Heute, aber auch die kommende Woche, das kommende Leben. Immer wieder vor der Thron Gottes zu kommen. Und wenn in irgendeinem der Punkte, die genannt wurde, ja, sich selber zum Diener zu machen, sich selber zu erniedrigen, gehorsam zu sein bis zum Tod, und dann Gott einen erhöhe lasse. Wenn in irgendeinem der Punkte Umkehr notwendig ist, wo dir der Heilige Geist einfach gezeigt hat, da möchte ich dran bei dir. Dann nimm diese Chance und ergreif diese Gesinnung von Jesus. Ich glaube, der Vater sehnt sich danach, dass wir als seine Kinder die verborgene Schönheit von diesem gekreuzigten Leben sehen und dass wir diese selbstgewählte Niedrigkeit vor Augen haben. Und wenn wir das haben, das glaube ich fest, dann wird es auch nicht ohne Folge bleiben für unsere Gemeinschaft hier. Ich glaube, wenn sich das verstoffwechselt unter uns, es wird Schönheit entstehen, unvorstellbare Anziehungskraft. Auch wenn das vielleicht erstmal unsinnig und unattraktiv erscheint, aber es wird was entstehen, was nicht vergleichbar ist. Und das wünsche ich uns. Das wünsche ich jedem Einzelnen von uns, aber auch uns als Gemeinschaft, dass wir es lernen, diese Schönheit zu sehen, aufzunehmen und anfange darin zu laufen, in diesem Charakter des Reiches Gottes, zusammen mit der Autorität, niemals getrennt. Dirk, könnte mir noch irgendwie was gemeinsam singen, wo wir vor Gottes Thron nochmal kommen, jeder? Und ich möchte euch einfach einladen, mit aufzustehen, dass wir einfach nochmal vor Gott kommen. Und Jesus, ich finde es so gewaltig, dass du dieser König der Könige bist, voller Kraft, Majestät, dieser ewige Herrscher, dieser ewige Richter. Und ich dir trotzdem nicht zu schad warst, dich als Lamm abschlachten zu lassen. Dir nicht zu schad warst, auf diese Erde zu kommen, dich selber zu beschränken als Mensch, um diese Erlösung für uns zu schaffen. Herr, ich bete dich dafür an, mir bete dich dafür an. Ja, dass du dir selber nicht zu schade warst und dass du diese Gesinnung in Perfektion wirklich vorgelebt hast, die du auch in uns sehen möchtest, die du in uns hervorbringen möchtest. Und ich bin so froh auch, dass wir das nicht selber irgendwie durch Anstrengung tun müssen, sondern dass dein Wort sagt, dass du uns ausstattest mit allem, was wir brauchen, wenn wir uns dir eröffnen. Herr, und das bete ich jetzt an diesem Morgen, dass da, wo sich Menschenherzen für dich öffnen, die sagen, Herr, ich will. Herr, ich will, dass du diese Gesinnung in mir schaffst. Ich will diese Schönheit sehen in dir. Ich will, dass sich das in mir verändert. Dass du da kommst mit Kraft. Dass du da kommst durch deinen Heiligen Geist und Änderung der Gesinnung, Erneuerung der Sinne schaffst. Ich bin so froh, dass du nichts von uns verlangst, was du nicht selber schaffen würdest. Auch da demütige wir uns vor dir, Herr. Und ich danke dir jetzt, dass du jedes Herz siehst, das hier vor dir steht, das sich beugt vor dir. Und dass du es bist, der jeden zu seiner Zeit erhöht. Danke, Jesus, dass du der Herzenskenner bist und dass wir dir auch nichts vorspielen müssen, sondern dass du genau weißt, wie jeder von uns ist. Danke, Herr, dass du Gefallen hast an Menschen, die sich demütigen vor dir, die vor dich kommen und anerkennen, dass du Herr bist. Der, der alles geschaffen hat und der mit uns zusammenarbeiten möchte. Komm, Heiliger Geist, jetzt und zeig du uns diese Schönheit. Amen.